Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Mit dem Wochenspruch aus Römer 5, Vers 8 darf ich uns heute Morgen alle zum Gottesdienst am zweiten Sonntag der Passionszeit ganz herzlich begrüßen. Ganz besonders begrüßen möchte ich Herrn Dr. Armin Schwalfenberg. Vielen lieben Dank, dass Sie heute mit uns Gottesdienst feiern. Abzukündigen ist noch Folgendes. Am Montag um 19.15 Uhr trifft sich der Gebetskreis hier in Medenbach. Am Freitag um 9 Uhr ist Bibelwalking in Breitscheid und um 17.30 Uhr CVJM Jungschar auch in Breitscheid. Am kommenden Sonntag feiern wir wie gewohnt um 9.30 Uhr in Breitscheid und um 11 Uhr in Medenbach Gottesdienst. Diese Gottesdienste wird Prädikant Hans-Hartmut Diel mit uns feiern. Ganz herzliche Einladung dazu. Die Kollekte vom vergangenen Sonntag betrug 223,80 Euro und war für die Aktion Hoffnung für Osteuropa bestimmt. Ganz herzlichen Dank für diese Kollekte. Gott segne die Gebenden und die Verwendung der Gaben. Die heutige Kollekte ist für unsere eigene Gemeinde bestimmt. Und Pfarrer Binek hat bis zum 27.03. noch Urlaub. Die Kasualvertretung in der kommenden Woche hat Herr Pfarrer Ralf-Peter Jeckel aus Beilstein. Und nun singen wir zusammen Lied Nummer 325, 1 bis 4.
Thank you. Wir wollen diesen Gottesdienst feiern im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lassen Sie uns beten mit Worten aus Psalm 25. Sie finden ihn unter der Nummer 713 in Ihrem Gesangbuch. Wir wollen im Wechsel beten. Nach dir, Herr, verlanget mich. Mein Gott, ich hoffe auf dich. Herr, zeige mir deine Wege und lehre mich deine Steige. Denke, Herr, an deine Barmherzigkeit und an deine Güte, die von Ewigkeit her gewesen sind. Die Wege des Herrn sind lauter Güte und Treue für alle, die seinen Bund und seine Gebote halten. Der Herr ist denen Freund, die ihn fürchten, und seinen Bund lässt er sie wissen. Wende dich zu mir und sei mir gnädig, denn ich bin einsam und elend. Sieh an meinen Jammer und mein Elend und vergib mir alle meine Sünden. Kommt, lasst uns den Herrn anbeten.
Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Herr, unser Gott, wir sind nicht so, wie du uns haben willst. Wir sind auch nicht so, wie wir selbst gerne sein möchten. Wir sind oft unglücklich über uns selbst. Hilf, dass wir uns nichts vormachen, sondern dir sagen, was uns bedrückt. Wir kommen zu dir wie der verlorene Sohn. Schick uns nicht fort. Wir rufen, Herr, erbarme dich. So spricht der Herr, ich will das Verlorene wieder suchen und das Verirrte zurückbringen und das Verwundete verbinden und die Schwachen stärken. Lasst uns Gott ehren. Herr, unser Gott, du hast deinen Sohn gesandt, der Welt den Weg zum Heil zu weisen. Bewahre uns davor, auf unsere eigene Weise fromm zu sein und schließ unser Herzen auf für dein Evangelium. Wir bitten dich, komm du jetzt zu uns mit deinem Wort und erleuchte unsere Herzen, damit dieser Gottesdienst hineinwirkt in unser Leben, in unseren Alltag, in unsere Gemeinde. Wir wollen auf dich hören und deinem Wort folgen. Amen. Wir hören auf die Schriftlesung aus Johannes 3, die Verse 14 bis 21.
Ich lese aus der Übersetzung Neues Leben Bibel. Und wie Mose in der Wüste die Bronzeschlange auf einem Pfahl aufgerichtet hat, so muss auch der Menschensohn an einem Pfahl aufgerichtet werden, damit jeder, der glaubt, das ewige Leben hat. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Gott sandte seinen Sohn nicht in die Welt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch seinen Sohn zu retten. Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht an ihn glaubt, ist schon verurteilt, weil er nicht an den Namen des einzigen Sohnes Gottes geglaubt hat. Und so vollzieht sich das Gericht. Das Licht ist vom Himmel in die Welt gekommen, aber sie liebten die Dunkelheit mehr als das Licht, weil ihre Taten böse waren. Sie hassen das Licht, weil sie im Dunkeln Böses tun. Sie bleiben dem Licht fern, weil sie Angst haben, dass ihre Taten aufgedeckt werden. Wer sich aber nach der Wahrheit ausrichtet, tritt ans Licht und jeder kann sehen, dass er in Verantwortung vor Gott handelt. Hier endet die Schriftlesung. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Amen.
Mit der ganzen Christenheit auf Erden wollen wir unseren Glauben bekennen und, soweit es möglich ist, dazu aufstehen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Lassen wir uns gemeinsam das Lied Wohl denen, die da wandeln, singen, die Nummer 295, die Verse 1 bis 4.
Thank you.
Wenn man als Predikant gebeten wird, eine Vertretung zu übernehmen, dann ist es meistens so, dass man unterschiedliche Termine angeboten bekommt. Und ich mache es dann häufig so, dass ich mir einfach auch mal schaue, welche Predigtexte sind denn an diesen Sonntagen dran, die angefragt werden. Und der Predigtext für den heutigen Sonntag hat mich schon immer interessiert. Ich wollte mich immer schon mal damit näher beschäftigen. Deswegen habe ich diesen ausgesucht. Gerhard Mayer, der frühere Landesbischof der Landeskirche in Baden-Württemberg, hat einmal zu diesem Text gesagt: Ein nüchterner und verhältnismäßig knapper Bericht über den weltgeschichtlichen dramatischen Vorgang in jener Nacht. Jetzt könnten wir ein Quiz daraus machen, um welchen Text geht es. Aber wenn wir überlegen, Passionszeit und so weiter, dann ist es relativ naheliegend, dass es um den Gebetskampf von Jesus im Garten Gethsemane geht. In Matthäus 26, in den Versen 36 bis 46, lesen wir dazu Folgendes. Da kam Jesus mit ihnen zu einem Garten, der hieß Gethsemane, und sprach zu den Jüngern: Setzt euch hierher, solange ich dorthin gehe und bete. Und er nahm mit sich Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus und fing an zu trauern und zu zagen. Da sprach Jesus zu ihnen: Meine Seele ist betrübt bis an den Tod, bleibt hier und wachet mit mir. Und er ging ein wenig weiter, fiel nieder auf sein Angesicht und betete und sprach: Mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und er kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend und sprach zu Petrus: Konntet ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Zum zweiten Mal ging er wieder hin, betete und sprach: Mein Vater, ist es nicht möglich, dass dieser Kelch vorübergehe, ohne dass ich ihn trinke? So geschehe dein Wille. Und er kam und fand sie abermals schlafend, und ihre Augen waren voller Schlaf. Und er ließ sie und ging wieder hin und betete zum dritten Mal und redete abermals dieselben Worte. Dann kam er zu den Jüngern und sprach zu ihnen: Ach, wollt ihr weiter schlafen und ruhen? Siehe, die Stunde ist da, dass der Menschensohn in die Hände der Sünder überantwortet wird. Steht auf, lasst uns gehen. Siehe, er ist da, der mich verrät. Herr, schenke uns ein Wort für unser Herz und ein Herz für dein Wort. Amen. Wahrscheinlich haben Sie sich beim Lesen des Textes gewundert und gefragt, weshalb will er sich mit diesem Text besonders beschäftigen? Es ist so, dass mich immer schon diese Geschichte sehr beeindruckt hat. Nicht nur allein aus diesem Gesichtspunkt, dass es hier um einen weltgeschichtlichen, wie Mayer sagt, dramatischen Vorgang geht, sondern ganz einfach darum, dass hier gesagt wird, dass Jesus Christus nicht am Kreuz sterben wollte. Jesus wollte das nicht. Wenn es nach ihm gegangen wäre, dann wäre er nicht ans Kreuz gegangen. Und gleichzeitig müssen wir uns vor Augen halten, er hätte auch Nein sagen können. Haben Sie sich das schon mal wirklich überlegt? Was das bedeutet hätte für die Weltgeschichte? Was das bedeutet für die Frage der Sündenvergebung? Was das bedeutet für uns ganz persönlich, für die Frage des ewigen Lebens? Ich glaube, das können wir gar nicht ermessen. Und gleichzeitig ist es so, dass unter Umständen unser Bild von Jesus durch diese Geschichte in Frage gestellt wird. Oder vielleicht auch gerade gerückt. Jesus ist tatsächlich wahrer Mensch. Er steht nicht über den Dingen. Man kann diesen Text unter unterschiedlichen Gesichtspunkten betrachten. Mir ist nur aufgefallen, dass es hier eigentlich um das zweitbekannteste Gebet geht in der Bibel. Das bekannteste ist das Vaterunser, was Jesus uns gelehrt hat. Aber dieses Gebet ist eigentlich das zweitbekannteste. Wobei man ja eigentlich davon reden muss, dass es drei Gebete sind. Und deswegen habe ich überlegt, dass wir uns die Geschichte einmal näher anschauen wollen unter dem Gesichtspunkt, welche Bedeutung diese Gebete haben. Ja, vielleicht sogar, welche Bedeutung diese Gebete für unser eigenes Gebetsleben haben. Und vielleicht fordert uns ja gerade die Passionszeit heraus, das noch einmal ganz neu in den Blick zu bekommen. Wie beten wir? Ich möchte zunächst die Ausgangssituation betrachten. Es gibt ja viele Gründe, weshalb man beten kann. Interessant ist aber, dass bei einer Studie von vor einigen Jahren herauskam, dass nur noch jeder Fünfte, beziehungsweise umgekehrt, dass jeder fünfte Deutsche nicht betet, noch nie in seinem Leben gebetet hat. Das sind ungefähr 21%. Und in dieser Umfrage ist dann anschließend quasi eine Rangliste aufgestellt worden, wann am häufigsten gebetet wird. Was glauben Sie, was der häufigste Grund ist zu beten? Not, sagen Sie. Tod. Ja, eine ganz bestimmte Seite des Todes, nämlich die Beerdigung. Also die meisten Leute haben bei einer Beerdigung schon einmal gebetet. Das sind bei dieser Umfrage 42% gewesen. Danach kommt mit 38% die Situation, die wir hier haben, nämlich ein Gottesdienst oder eine Messe oder ein rituelles Gebet. Dann 37% haben schon einmal gebetet für Familienangehörige oder Freunde in Not. 34% in Situationen der persönlichen Not. Interessant ist, 30% haben auch schon einmal in Momenten großer Dankbarkeit oder großen Glücks gedankt. Und 23% haben bei einem starken persönlichen Wunsch oder einer besonderen Herausforderung, Hausarbeit oder Umzug oder was auch immer, Operation, schon einmal sich an Gott gewandt. Wenn man die Umfrage heute machen würde, würde vielleicht noch ein anderes Bild herauskommen, nämlich angesichts der Kriegssituation in der Ukraine und den vielen Friedensgebeten, die über Deutschland gebetet werden, wäre das Verhältnis vielleicht noch einmal ganz anders. Denn das ist ja interessant, dass schon der Volksmund sagt, Not lehrt beten. Wenn wir jetzt uns Jesus betrachten, dann werden wir nicht davon ausgehen müssen, dass Jesus das Beten erst lernen muss. Aber das, womit wir hier konfrontiert werden, ist, dass er sich in großer Not befunden hat. Wir lesen dazu nochmal die Verse 36 bis 38, da heißt es, da kam Jesus mit ihnen zu einem Garten, der hieß Gethsemane, und sprach zu den Jüngern, setzt euch hierher, solange ich dorthin gehe und bete. Und er nahm mit sich Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus und fing an zu trauern und zu zagen. Da sprach Jesus zu ihnen, meine Seele ist betrübt bis an den Tod, bleibt hier und wachet mit mir. Also die Ausgangssituation ist die, dass Jesus mit der Schar seiner Jünger zu diesem Garten Gethsemane geht. Vielleicht schauen wir nochmal zurück, wo kommt er denn eigentlich her? Direkt vor diesem Abschnitt ist es so, dass Jesus mit seinen Jüngern das Abendmahl gefeiert hat. Er hat dort gesagt, nehmt, esset, das ist mein Leib. Und des Weiteren, und das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Jesus kommt also aus einer Situation, in der ihm ganz deutlich vor Augen stand, was der weitere Weg ist, was auf ihn zukommt. Welches Leiden auf ihn wartet. Das wurde ihm vor Augen gestellt durch sein eigenes Verhalten. Und die Folge ist, Jesus fängt an zu trauern, er fängt an zu zagen, seine Seele ist betrübt bis an den Tod. Er steht in größter Anfechtung. Interessant ist zu sehen, wie reagiert Jesus auf diese Ängste, auf diese Anfechtung? Er sondert sich ab. Aus der großen Schar der Jünger bittet er drei, nämlich Petrus und die beiden Söhne des Zebedäus, also Jakobus und Johannes, sich mit ihm abzusondern, mit ihm zu beten. Jetzt könnte man ja denken, okay, Jesus setzt sich mit denen hin, wie sie sich vielleicht am Montag im Gebetskreis hinsetzen und sie beten zusammen. Aber so ist es nicht, sondern Jesus sondert sich auch noch einmal ab von diesen Jüngern, bittet aber diese Jünger doch zu wachen und hinterher bittet er sie auch, betet doch für mich, steht zu mir. Manchmal ist es einfach so, dass es Situationen gibt, in denen man alleine mit Gott reden muss. In denen das nicht mit vielen zusammen möglich ist, sondern wo man sich Gott selbst offenbaren muss. Und das kann unter Umständen auch deutlich werden, ja, an der Haltung, die man einnimmt. Daran kann deutlich werden, wie tief das ist, um das ich jetzt bete. Wie ernst die Situation ist. In Vers 39 heißt es, und er ging ein wenig weiter, fiel nieder auf sein Angesicht und betete. Wie wäre das, wenn die Passionszeit in diesem Jahr für uns eine Zeit wird, in der wir unser Beten überdenken? Wie beten Sie? Ich habe ja schon gemerkt, dass Sie mitbeten, die meisten zumindest, hier im Gottesdienst. Erschöpft sich Ihr Beten im Gottesdienst oder beten Sie auch daheim? Beten Sie vor dem Essen, auch im Restaurant? Beten Sie morgens, abends? Haben Sie bestimmte Zeiten? Beten Sie regelmäßig? Oder ist das Gebet doch für Sie nur so eine Art Schleudersitz wie im Düsenjet? Man ist froh, dass es ihn gibt, aber noch dankbarer, ihn nicht gebrauchen zu müssen. Wenn er aber doch notwendig sein sollte, erwartet man, dass er todsicher aus der Not herauskatapultiert. Gebet etwas nur für Notsituationen, wenn ich nicht selbst mehr mir helfen kann? Die niederländische Evangelistin Corrie ten Boom hat das einmal ganz anders gesehen. Sie hat gesagt, das Gebet sollte unser Steuerrad und nicht Ersatzrad sein. Das Gebet ist das, was uns eigentlich durch den Alltag leiten sollte. Was uns immer wieder neu ja, die Richtung vorgibt, weil wir Gott fragen, wohin soll es gehen? Der Normalfall ist, dass wir regelmäßig mit Gott im Kontakt sein sollen, regelmäßig beten. Aber wenn wir in unsere Geschichte hineinschauen, dann ist es so, dass es auch im Leben Situationen geben kann, die ein ganz besonderes Gebet erfordern, die doch mal eine ganz besondere Tiefe des Gebetes erforderlich machen. Selbstverständlich ist es so, dass wir unsere Probleme nicht mit dem vergleichen können, was auf Jesus wartete, was ihm vor Augen steht. Das können wir gar nicht ermessen, was das für Jesus bedeutete. Aber auch wir kennen existenzielle Krisen. Wir kennen Ängste, vielleicht sogar Kriegsangst, Todesfurcht, die Furcht vor anstehenden Krankheiten, vor einer Operation. Und dann ist es so, dass ein oberflächliches Gebet, ein Gebet zwischen Tür und Angel, vielleicht nicht angemessen ist. Dann geht es darum, dass wir in die Tiefe gehen, wie Jesus das hier tut. Und dann ist es vielleicht auch erforderlich, dass wir Menschen haben, die uns zur Seite stehen. Ist Ihnen das aufgefallen? Jesus hat eine schlechte Menschenkenntnis, oder? Dabei wählt er 3 Leute aus, die mit ihm wachen und beten sollen, die ihm beistehen sollen. Und was passiert? Sie schlafen. Vielleicht sollten wir die Passionszeit mal dazu nutzen, uns zu fragen, haben wir Menschen, die nicht einschlafen, wenn wir sie bitten, für uns, mit uns zu beten? Und wenn wir sie nicht haben, können wir sie vielleicht gewinnen? Vielleicht waren sie jetzt noch nie im Gebetskreis. Vielleicht ist das ein Anstoß, mal dorthin zu gehen. Da werden ja Menschen sein, die beten können. Da werden offensichtlich auch Menschen sein, die nicht einschlafen, wenn es bei Ihnen einmal ganz eng wird. Vielleicht suchen Sie sich aber auch einen anderen Christen, wo Sie sagen, das wollen wir schon einmal einüben, füreinander einzustehen. Also ich habe zum Beispiel einen anderen Christen, mit dem ich mich jede Woche einmal früh morgens treffe und wir tauschen uns aus über die Dinge, die positiv waren, aber auch ganz besonders über die Dinge, die negativ gelaufen sind, wovor wir Angst haben. Und dann beten wir füreinander, bringen das vor Gott. Vielleicht ist aber auch dieses Geschehen um Jesus für Sie ein Anlass, Ihre Gebetshaltung einmal zu überdenken. Man darf überall beten. Sie können auch auf der Toilette beten. Sie können in der Warteschlange beten vor der Kasse, im Aldi oder Lidl oder wo auch immer. Oder auch im Auto, wenn Sie keinen Parkplatz finden. Aber es gibt Situationen, da ist das nicht angemessen. Da muss auch durch die äußere Haltung deutlich werden, wie ernst es mir ist. Wann haben Sie das letzte Mal auf Knien gebetet? Jesus hat es getan. Er hat sich sogar auf die Erde geworfen. Wie ist das bei uns? Gibt es nicht auch in unserem Leben unter Umständen Dinge, die wir eigentlich in dieser Art einmal vor Gott bringen müssten? Lassen Sie uns jetzt das erste Gebet von Jesus etwas näher anschauen. In Vers 39 folgende heißt es: Mein Vater, ist's möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und er kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend und sprach zu Petrus: Konntet ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Wenn man zurückschaut auf den Anfang des Wirkens von Jesus, dann ist es ja so, dass Jesus in die Wüste geschickt wurde und dort dem Teufel begegnet. Der Teufel versucht ihn dadurch, dass er ihm die Weltherrschaft anbietet. Er soll ohne Gott über uns Menschen herrschen. Nun, am Ende seines Lebens geht es für Jesus darum, für die Menschen zu sterben. Und dabei ist es wichtig, dass wir uns vor Augen halten, dass Jesus, als er das betet, ganz genau weiß, was Gott will. Er weiß, was Gott will, er weiß, was auf ihn zukommt und er kann Nein dazu sagen. Können wir das überhaupt begreifen? Ich merke immer wieder bei mir, wie selbstverständlich ich davon ausgehe, dass Jesus natürlich den Willen des Vaters tut. Das kommt daher, weil wir die Geschichte von hinten sehen. Wir wissen ja, dass Jesus ans Kreuz gegangen ist. Aber in dieser Situation, da hätte Jesus Nein sagen können. Und das ist wichtig, dass wir das erkennen, denn damit sind wir bei einem ganz zentralen Problem. Ein Problem, nämlich dahingehend, dass wir uns fragen, wie sieht das Verhältnis von meinem Willen zu Gottes Willen aus? Und das ist nicht das Problem von Jesus allein, sondern das ist auch ganz intensiv, existenziell unser Problem, unsere Frage. Wie sieht das Verhältnis von meinem Willen zu Gottes Willen aus? Das ist die große Versuchung des Teufels an Jesus bereits in der Wüste und auch hier beim größten Kampf seines Lebens. Jesus wollte den Kelch an sich vorbeigehen lassen. Das ist sein Wunsch. Doch sein Leben steht unter der Überschrift: Dein Wille geschehe. Könnte diese Passionszeit für uns nicht auch eine Zeit werden, in der wir die Überschrift unseres Lebens überdenken? Lautet die Überschrift: Dein Wille geschehe? Wie wir es im Vater unser doch so häufig ganz selbstverständlich beten? Meinen wir das wirklich ernst? Überlegen Sie es sich gut, wenn Sie gleich das Vater unser beten. Oder ist es vielleicht so, dass unser Leben ein ganz anderes Motto hat, nämlich mein Wille geschehe? Wenn das so ist, dann könnte die Passionszeit für uns eine Zeit werden, zu überdenken. Ist das die richtige Überschrift? Oder ist es nicht vielleicht Zeit, umzukehren, Buße zu tun? Vielleicht schauen Sie noch einmal in den Psalm 25, den wir vorhin gebetet haben. Vielleicht beten Sie ihn dann daheim noch einmal ganz alleine durch. Das Interessante bei dieser Geschichte ist ja, dass Jesus auf sein Gebet keine Antwort erhält. Sonst war es häufig so, dass Gott gesprochen hat sogar. Aber bei diesem Gebet erhält Jesus keine Antwort seines Vaters. Er ist allein. Und bei der Rückkehr zu den Jüngern wird deutlich, dass er sogar Mutterseelen allein ist. Auch diese haben nicht zu ihm gestanden. Eine furchtbare Situation. Sie treibt Jesus in das zweite Gebet, Vers 42 und 43. Dort heißt es, zum zweiten Mal ging er wieder hin, betete und sprach, mein Vater, ist es nicht möglich, dass dieser Kelch vorübergehe, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein Wille. Und er kam und fand sie abermals schlafend, und ihre Augen waren voller Schlaf. Hat sie das schon einmal gewundert, dass Jesus noch einmal betet? Hätte man nicht von Jesus wenigstens erwarten können, dass er sofort gehorsam ist? Kennen Sie auch so Christen, die frommer sind als Jesus? Die sich nicht getrauen, gegen Gott aufzubegehren und zu fragen, soll ich das jetzt wirklich tun? Manchmal wollen wir frommer sein als Jesus. Jesus hatte keine Sehnsucht nach dem Leiden. Jesus wollte kein Märtyrer sein. Uns wird Jesus hier vorgestellt als einer, der ganz Mensch gewesen ist. Und zu Menschen gehört dazu, dass er Angst hat. Zu Menschen gehört dazu, dass er Angst vor Krankheit hat, vor Leiden, vor Schmerzen, Angst hat vor dem Tod. Und das ist aber das Wunderbare, dass Jesus sich in dieser Angst, in diesen Anfechtungen an Gott wendet, an seinen Vater. Er wendet sich nicht ab, sondern er wendet sich zu Gott hin. Er sucht die Kommunikation mit Gott. Beten heißt ehrlich werden vor Gott. Beten heißt, ja, sich hineinbegeben in den Willen Gottes. Nicht sofort unbedingt Ja sagen, sondern sagen, wie es mir wirklich ums Herz ist. Nicht den zweiten, nämlich den Gehorsamsschritt vor dem ersten, nämlich der Öffnung des Herzens machen. Und wir sehen das bei Jesus. Er öffnet sein Herz dem Vater. Er sagt, wie es ihm zumute ist. Wie wäre das, wenn wir in dieser Passionszeit auch ganz ehrlich werden vor Gott mit unseren Wünschen, mit unseren Sehnsüchten, mit unseren Ängsten und mit unseren Anfechtungen? Wie wäre das, wenn wir Gott unser Herz öffnen? Wir haben ja immer beim Fürbittengebet ein Gebet, wo man eine Zeit der Stille, wo man selbst beten kann. Wie wäre das, wenn Sie die Zeit der Stille heute ausnutzen und Gott das sagen, was Sie beschwert, was Sie belastet, dass Sie sich ihm öffnen? Neben diesem Öffnen sehen wir bei Jesus, dass er sich so langsam hineinfindet in den Willen Gottes, seines Vaters. Das wird deutlich schon an der Formulierung des Gebetes. Schauen Sie mal, wie sich das Gebet ändert. Beim ersten Mal hat Jesus noch gebetet, mein Vater, ist's möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und nun betet er, mein Vater, ist's nicht möglich, dass dieser Kelch vorübergehe, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein Wille. Da hat schon eine Veränderung stattgefunden. Ein Hineinfinden in den Willen Gottes. Aber auch diesmal ist es wieder so, dass als er zurückkommt, er merkt, dass ihm die Jünger keine Hilfe gewesen sind. Sie schlafen erneut. Und in den Versen 44 folgende heißt es dann, und er ließ sie und ging wieder hin und betete zum dritten Mal und redete abermals dieselben Worte. Dann kam er zu den Jüngern und sprach zu ihnen, ach, wollt ihr weiter schlafen und ruhen? Siehe, die Stunde ist da, dass der Menschensohn in die Hände der Sünde überantwortet wird. Steht auf, lasst uns gehen. Siehe, er ist da, der mich verrät. Damit sind wir bei dem dritten Gebet von Jesus. Das wird nicht ausdrücklich erwähnt, aber es ist das Gleiche wie beim zweiten Mal, nämlich mein Vater, ist es nicht möglich, dass dieser Kelch vorübergehe, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein Wille. Eigentlich überraschend, wenn wir uns schon beim zweiten Mal überrascht gefühlt haben, dass Jesus noch einmal betet, jetzt sogar ein drittes Mal. Weshalb betet Jesus noch einmal das Gleiche? Ich glaube, auch hier wird das nochmal ganz deutlich, dass Jesus ganz Mensch ist. Die ganze Bedrohlichkeit der Situation steht ihm vor Augen. Deswegen fragt er seinen Vater beharrlich. Aber auch jetzt bekommt er keine Antwort. Und dann ist es genauso interessant, dass Jesus es bei diesem dritten Mal belässt. Er belässt es bei dem Schweigen Gottes. Seine Beharrlichkeit reicht so weit. Dann ist aber Schluss. Weshalb eigentlich? Ist es nicht vielleicht so, dass manchmal keine Antwort auch eine Antwort ist? Bei Jesus ist es zumindest so, dass das Schweigen Gottes nicht zu einem endlosen Ringen führt, zu einem Verharren im Fragen, sondern zur Annahme des Willens Gottes. Siehe, die Stunde ist da, dass der Menschensohn in die Hände der Sünde überantwortet wird. Wie wäre das, wenn diese Passionszeit für uns zu einer Zeit wird, wo wir auch noch einmal ganz konkret das Schweigen Gottes in unserem Leben überdenken? Wo sind wir vielleicht stecken geblieben in unserem Glauben, weil wir darauf warten, dass Gott antwortet? Es gibt ja viele so Kreuzungen im Leben oder Dinge, die einen belasten, ja, wo man immer wieder drüber betet und betet und betet und Gott schweigt. Vielleicht wäre es ja mal eine Anregung zu überlegen, ist dieses Schweigen Gottes nicht vielleicht eine Antwort? Liegen die Dinge nicht vielleicht ganz klar, wenn ich sie einmal aus der Distanz sehe? Wenn ich noch einmal ganz neu auf die Situation schaue. Vielleicht ist ja die Passionszeit dazu auch da, dass wir uns da einmal Zeit nehmen, mal genauer hinzuschauen. Keine Antwort kann auch eine Antwort sein. Am Schluss möchte ich noch einmal betonen, dass der Gebetskampf von Jesus weit über das hinausgeht, was wir bisher erlebt haben oder was wir uns überhaupt vorstellen können. Aber vielleicht haben wir trotzdem einige Ansatzpunkte gesehen, wo wir etwas aus diesem Geschehen lernen können, für unser eigenes Glaubens, für unser eigenes Gebetsleben. Womit können wir in dieser Passionszeit beginnen? Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. Wir wollen von dem Lied 346, Such wer da will, ein ander Ziel, die ersten drei Verse singen. Wir wollen gemeinsam beten, bleiben dazu zunächst sitzen. Herr Jesus Christus, du hast die Gequälten und Entrechteten zu deinen Brüdern und Schwestern gemacht. Du bist der Trost der Leidenden und der Verfolgten. Du gehst den Verlassenen und Vergessenen nach. Durch das Gesetz wurdest du verdammt, durch Ehrgeiz verraten, aus Feigheit verleugnet und verlassen. Missbrauchte Macht hat dich gequält und getötet. Du, Herr, trägst die Sünden der Welt. Dich rufen wir an. Öffne dein Erbarmen allen, die durch Krieg und Gewalt Schaden genommen haben an Leib und Seele. Sei denen Halt und Heil, die durch Unrecht und Versagen aus der Bahn des Lebens geworfen sind. Richte die Verzweifelten und Verbitterten auf zu neuer Hoffnung. Lass Kinder und alte Leute Verständnis finden und Liebe erfahren. Den Einsamen und Gefährdeten gib Menschen, die ihnen beistehen. Alle aber, die versucht sind, ihre Freiheit zu missbrauchen, führe zu deiner Wahrheit. Herr, wir danken dir, dass du Gerechtigkeit und Freiheit, Wahrheit und Frieden schaffst. Wir bitten dich, sei unser Herr, dass wir aus deiner Wahrheit leben, deine Gerechtigkeit tun und auf die Vollendung deines Reiches warten. In der Stille wollen wir noch die Dinge vor Gott bringen, die uns konkret bewegen. Herr Jesus Christus, du bist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten. Du reichst uns die Hand deiner Gnade, vergibst uns und willst mit uns Gemeinschaft haben. Deshalb preisen wir dich und bitten dich darum, unser Gebet zu erhören. Gib uns, wie es uns zum Besten dient. Dir sei Lob und Preis mit dem Vater und dem Heiligen Geist, jetzt und für alle Zeit. Und gemeinsam beten wir weiter und erheben uns dazu. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Lasst uns gemeinsam das Lied 347 singen, Ach, bleib mit deiner Gnade. wollen uns unter den Segen Gottes stellen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir seinen Frieden. Amen. Wir nehmen noch mal Platz zum Orgelnachspiel. Corona-bedingt darf ich mich von hier vorne, von Ihnen verabschieden, wünsche Ihnen einen schönen Sonntag und vielleicht nutzen Sie das gute Wetter ja für irgendwas, was Sie frei machen können, aus. Wiedersehen.